haben wir drauf gewartet. Viele, viele Jahre. Insgesamt 10 Jahre. 10 Jahre nach Episode 3, dem letzten Film, der rausgekommen ist in der Star Wars-Sage, ist jetzt seit Donnerstag Star Wars Episode 7, wenn man so will, im Kino, das Erwachen der Macht.
D-Radio Wissen.
Ach, was war das für eine aufregende Woche, oder? Letzten Dienstag durften wir noch nicht über diesen neuen Film reden, über Star Wars 7, das Erwachen der Macht, ganz einfach, weil es diese Sperrfrist von Disney gab bis Mittwochmorgen. So lange mussten wir uns quasi gedulden mit den ersten Worten, die wir über diesen Film verlieren durften. Jetzt waren die ersten von euch schon drin im Film und es waren nicht wenige. Ein Rekord nach dem anderen wird gebrochen mit das Erwachen der Macht. Rekorde für die Ewigkeit oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Der Film ist seit ein paar Tagen im Kino. Wir schauen heute nochmal rein, gucken, was daran gelungen ist und was vielleicht auch nicht so gelungen ist. Und wir sprechen heute Abend mit der Hauptdarstellerin des Films, dem neuen Star Wars Star Daisy Ridley. Außerdem am Heiligabend schon im Kino, weil schon ab morgen startend der neue Peanuts-Film. Ja, die Peanuts, Charlie Brown, Snoopy und all die anderen kommen zurück ins Kino in einer 3D-Version. Hatte ich große Angst davor, weil 3D oft heißt, dass der Charme des Original-Comics verloren geht. Ob das auch hier passiert ist oder nicht, auch darüber sprechen wir heute Abend. Und nicht nur über den Film, sondern auch mit jemandem, der maßgeblich an diesem Film mitgearbeitet hat. Sabine Heller ist unser Gast heute Abend, Deutsch-Amerikanerin, die ja Head of Character Design war, so heißt das in Hollywood, also die wirklich hauptverantwortlich dafür war, dass die Peanuts jetzt in 3D so aussehen, wie sie aussehen. Und dann haben wir noch Anna Wollner losgeschickt, sich den neuen Film der Lochis anzugucken, wieder zwei so YouTube-Stars, die es wagen, von YouTube aus Richtung Leinwand zu gehen. Das hatten wir dieses Jahr schon mal mit Fresh Torge und seinem Film Kartoffelsalat. Jetzt also auch die Lochis ab Donnerstag im Kino mit dem Film Bruder vor Luder. Den hat sich Anna Wollner für uns, soll ich sagen, angetan? Ja, ich glaube, angetan ist das richtige Wort. Das passiert in der nächsten Stunde. Eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei. Los geht's. Darf ich noch ein letztes Mal? Einmal? Darf ich noch einmal? Bitte, bitte, darf ich noch einmal? Ach, gut. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin nicht mal so ein Hardcore-Fan, also ich bin nicht mal so ein Nerd-Fan, also so einer, der jetzt seit Wochen schon durchgedreht wäre, weil da ein neuer Star Wars-Film in die Kinos kommt. Ich weiß schon um die cineastische Bedeutung der Originaltrilogie von Ende der 70er bis Anfang der 80er, hab die natürlich auch einige Male gesehen und fand die ja immer schon so irgendwie ganz cool und weiß auch, dass es damals wirklich was Fettes, Großes war, aber bin einfach auch nicht alt genug, dass ich die Filme damals im Original schon im Kino gesehen hätte. Hab sie also einfach auch, wie die meisten von euch wahrscheinlich, einige Jahre später erst gesehen. Und dann kam Anfang der 2000er, auch das wisst ihr noch, kam dieser Vorsetzer vom Originalregisseur von George Lucas selbst initiiert, Episode 1 bis 3, die Filme, die die Vorgeschichte erzählen sollten, vor allem die Vorgeschichte, wie aus Anakin Skywalker letzten Endes Darth Vader wurde. Da war ich kein so besonders großer Fan von, weil ich die Optik damals überhaupt nicht mochte, dieses Ausreizen dieser neuen Technik CGI, also dass der ganze Film voller computergenerierter Bilder war. Ich fand das zu bunt und zu plastikmäßig und dann waren da so Vollpfosten-Figuren dabei wie Jabba Binks zum Beispiel mit Ichse und Michse und so. Erinnert euch auch dieses Ding, was so aussah wie eine Mischung aus Grottenolm, Giraffe und Nacktmull oder so. Also da war vieles dabei, was ich albern fand. Aber über die Jahre hat sich das Interesse auch bei mir ein bisschen vertieft und dann war ich doch irgendwann sehr gespannt, nachdem klar war, Disney hat die ganzen Rechte von LucasArts aufgekauft, über 4 Milliarden Dollar haben sie dafür ausgegeben und wollen nochmal neu mit Star Wars angreifen, Episode 7, 8, 9 wieder eine Trilogie machen, also ein bisschen Spannung war schon da. Und dann bin ich halt rein in diesen Film, so wie einige von euch mittlerweile übers Wochenende auch. Und ich sage tatsächlich in voller Überzeugung, ich bin sehr begeistert. Es gibt nur wenige Dinge, die ich nicht so toll fand, wie dass an der einen oder anderen Stelle, wenn man sich ein bisschen im Star Wars-Universum auskennt, Dinge doch vorhersehbar sind, wenn man so im Film sitzt und so merkt, ah okay, jetzt merke ich, worauf das hinausläuft und das dann auch wirklich so eintritt. Aber, und das ist wirklich eine große Leistung von dem neuen Regisseur J.J. Abrams, finde ich, diese Verschmelzung aus Kult der Originaltrilogie Ende 70er bis Anfang 80er, also diese ganze Han Solo, Luke Skywalker und Prinzessin Leia Nummer. Und da jetzt ranzusetzen und zu sagen, wir machen diese Geschichte weiter und zwar 30 Jahre später, sodass nicht nur im Film 30 Jahre, sondern halt auch in echt 30 Jahre, genau genommen 32 Jahre vergangen sind. Das, finde ich, hat er fantastisch gelöst, dass wir also einige der alten Helden wiedersehen und auch hier, keine Angst, ich werde nichts spoilern, dass wir einige der alten Helden wiedersehen, aber gemischt mit neuen Helden, mit neuen Bösewichten, das, finde ich, ist sehr, sehr gut gelungen. Für die von euch, die noch nicht drin waren, umreiße ich die Story wirklich nur ganz kurz. Wir haben es zu tun mit einer neuen Heldin. Star Wars hat jetzt eine, ja, weiblich, richtig gehört, Hauptdarstellerin. Rey heißt sie im Film, gespielt von Daisy Ridley, 23 Jahre jung, relativ unbekannte Engländerin. Rey ist eine Schrottsammlerin, ein ganz armes Mädel, das auf so einem staubigen Planeten vor sich hin vegetiert, bis sie in Berührung gerät mit einem kleinen runden Roboter, den werden auch viele von euch schon gesehen haben, BB-8 heißt der. Und auf diesem Roboter soll eine Karte gespeichert sein, die zur letzten großen Hoffnung der Menschheit führt, nämlich zu ihm hier.
Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Meine Schwester hat sie. Auch du besitzt diese Macht.
Diese Karte in dem kleinen, runden, rollenden Roboter BB-8 soll tatsächlich zu dem angeblich irgendwo im Exil noch lebenden letzten Jedi-Ritter führen, nämlich zu Luke Skywalker, der, wenn er denn noch lebt, mittlerweile auch ein steinalter Mann sein müsste. Es ist die Reise einer jungen Frau, die ja gegen ihren Willen, kann man fast sagen, zumindest völlig unbeabsichtigt nach und nach zur Heldin wird. Das ist genauso Star Wars-like wie auch die Tatsache, dass man Daisy Ridley einfach so gut wie überhaupt noch nicht kennt. Das ist eine Sache, die George Lucas schon Ende der 70er verfügt hat, nämlich dass Hauptdarsteller in Star Wars-Filmen, in neuen Star Wars-Filmen, keine schon bereits bestehenden Stars sein sollen, sondern eher unbekannte Schauspieler. Auch Harrison Ford war damals vor seinem ersten Star Wars Film wirklich unbekannt, den kannte kein Mensch. Er ist durch Star Wars und später dann durch Blade Runner erst zum Filmstar geworden. Gleiches galt auch damals für Carrie Fisher und Mark Hamill. Und so gibt es halt auch jetzt neue Stars im neuen Star Wars Zeitalter. Schön gelöst, spannende Geschichte, hat mir gut gefallen. Ich hatte das Manko kurz erwähnt, eben, dass die ein oder andere Situation vorhersehbar sein könnte. Mehr möchte ich zur Geschichte überhaupt nicht erzählen, denn viele von euch wollen da noch reingehen und alles drüber hinaus wäre Spoiler. Es gibt neue Helden, es gibt neue Bösewichte, natürlich gibt es auch wieder einen Nachfolger von Darth Vader. Das ist ein Typ, der auch, ja, sagen wir mal, in schwarz gekleidet ist und eine schwarze Maske trägt, aber wirklich ein ganz anderer Typ ist. Schön gelöst, dieser Weg in ein neues Star Wars Jahrtausend. Episode 8 und 9 werden sich anschließen. Ich war wirklich sehr begeistert davon, wie diese Mischung gelungen ist, nämlich dem Alten, dem Wiedererkennbaren, ganz viele Flashbacks zur Originaltrilogie. Wenn ihr die drei Filme kennt, wird es einige Stellen im neuen Film geben, wo ihr denkt, ach, das ist ja geil, ach super und das auch und so. Da gibt es schöne Querverweise, aber der Bogen wird auch schön weitergespannt in die Zukunft und das, was sich aus dieser neuen Episode heraus entwickeln kann. Daisy Ridley erwähnt, unbekannte britische Schauspielerin. Ich habe sie getroffen zum Interview, hat großen Spaß gemacht und was sie erzählt hat über die Dreharbeiten, über dieses Gefühl, jetzt ein neuer großer Teil des neuen Star Wars Universums zu sein, darüber reden wir gleich mit ihr. Daisy Ridley gleich in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und fertig getrommelt. Daisy Ridley ist eine 23-jährige, bisher sehr unbekannte Britin, London Girl würde man sagen, dort geboren und aufgewachsen. Bisher ja höchstens mal aufgefallen in der ein oder anderen britischen TV-Serie, da aber auch eher wirklich in kleineren Nebenrollen. Also wirklich eine unbekannte Schauspielerin, seit Donnerstag mit ganz großem Potenzial zum internationalen Megastar, denn sie ist die Hauptdarstellerin im neuen Star Wars Film Episode 7 oder einfach nur Star Wars 7 oder einfach nur Star Wars, das Erwachen der Macht, wie auch immer ihr diesen neuen Film gerne nennen wollt. Eine Schauspielerin, deren Leben sich jetzt ziemlich verändern wird, raus aus der Unbekanntheit, rein in den Fame, der ja auch nicht jedem unbedingt gut tut. Rey heißt sie im Film, da ist sie diese junge Frau, die durch Zufall zwischen die Fronten gerät. Auf der einen Seite die Rebellen, Jedi-Ritter in dem Sinne gibt es nicht mehr in dieser Welt, 30 Jahre nach Episode 6. Es gibt nur noch die Rebellen, die sich mit letzter Kraft wehren gegen die dunkle Seite der Macht. Die gibt es nach wie vor. Ich sprach ja eben schon von dem Darth Vader Nachfolger. Es gibt auch wieder so eine Art neuen Imperator. Aber wie gesagt, dazu muss man inhaltlich gar nicht mehr verraten. Viele von euch werden sich das noch anschauen wollen. Gut gefallen hat mir, dass die Optik einfach ganz anders wieder ist als in Episode 1 bis 3. Wieder sehr viel näher am Original. Was nicht heißen soll, dass die Effekte scheiße sind aus heutiger Sicht, sondern was einfach nur heißen soll, dass Regisseur J.J. Abrams so viel wie möglich mit realen Filmsets gearbeitet hat und wirklich nur da, wo es gar nicht mehr anders ging, mit Greenscreen gearbeitet hat und mit Tricktechnik gearbeitet hat. Das heißt, ganz oft sieht man die Schauspieler wirklich an realen, in Anführungszeichen, Schauplätzen, auch wenn es natürlich nicht auf irgendwelchen fremden Planeten spielt, aber darauf seid ihr wahrscheinlich mittlerweile selbst schon gekommen. Daisy Ridley, den neuen weiblichen Megastar der neuen Star Wars-Reihe, habe ich getroffen zum Interview, mit ihr gesprochen, darüber natürlich auch, wie das alles anfing und wie es ihr damals ergangen ist bei dem ersten Casting, zu dem sie gegangen ist.
Before my first audition, I was an hour early because I was so nervous and I went to the toilet about 60 times. Because that's what happens when I'm nervous.
Das ist das Schöne, wenn man Schauspieler oder Schauspielerinnen trifft, die einfach noch so unbeholfen und so cool an Interviews drangehen und dann sagen, ja gut, ich war halt einfach 60 Mal auf dem Klo vor diesem ersten Casting, weil ich so nervös war. Herrgott, ich kann es ihr nachfühlen. Wir haben auch rausgekriegt, woran das gelegen hat. Daisy Ridley hat im Interview zugegeben, dass sie, sagen wir mal, vor diesem Dreh zu Star Wars 7 jetzt kein besonders großer Experte gewesen ist.
Before I started filming, I didn't really know that much about Star Wars. So I feel like the whole way through, I've not really known what's going along and I'm just like muddling on through and I just like turn up where I'm supposed to and, you know, have a chat.
Einfach mal durchwühlen. Sie wusste vorher wirklich nicht viel über Star Wars. Hat natürlich gesagt, dass sie sich dann die Filme schon noch angeguckt hat, die 6, die es bisher gibt. Aber damals, als sie sich beworben hat für das Casting, wusste sie nichts bis maximal sehr wenig drüber. 5 Castings waren es insgesamt. 7 Monate hat es gedauert, bis dann Regisseur J.J. Abrams sie persönlich angerufen hat und gesagt hat, Daisy Ridley, you're gonna be a star. Du wirst die neue Hauptdarstellerin im Star Wars Film. Und dann geht alles sehr schnell. Dann ist dieser Film gedreht, dann beginnt die Promotour. Dann hat sie erzählt, dass sie unterwegs waren in einem Spielzeugladen, wo sie die Actionfiguren, so Action-Spielzeugfiguren, die es natürlich auch von den neuen Star Wars Charakteren gibt, dass sie die signieren sollten. Und da ist dann auch was ganz Abgefahrenes passiert.
It was great. Also weird, but great. But it was cool, because then we went to the Disney Store opening that night. And this girl came up to me and was like, oh, can you sign my thing? I was like, why isn't it Ray? Where's Finn? She was like, they sold out.
Ja, da habe ich schon ein bisschen aufgemerkt und gedacht, okay, da wird es schwierig. Vielleicht für jemanden, der kein Star bisher gewesen ist, der kleine Nebenrollen in britischen Serien hatte, wenn sie dann erzählt, ja, kam dieses Mädchen und wollte, dass ich diese Actionfigur unterschreibe und ich habe sie gefragt, warum ist das denn die Figur von Finn und gar nicht die Figur von Rey, also gar nicht meine, die ich hier für dich unterschreiben soll. Und dieses Mädchen hat gesagt, ja, weil deine Figur ausverkauft ist. In dem ganzen Laden gab es diese Figur von Rey nicht mehr und da hat sie dann schon leuchtende Augen gekriegt, die Daisy Ridley, weshalb wir unter anderem auch über, ja, diesen Wandel gesprochen haben, der ihr möglicherweise bevorsteht, nämlich von einer Person, die sich jederzeit frei in London bewegen konnte bisher, einkaufen gehen konnte, in Diskotheken gehen konnte, ohne irgendwie erkannt zu werden. Das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein, weil einfach so verdammt viele Menschen in diesem Film schon drin waren und noch weiter reinlaufen werden, dass sie in Zukunft erkannt wird. Und interessant ist, als wir angefangen haben, über Privatsphäre zu sprechen, da ist sie tatsächlich auch nachdenklich geworden.
To be honest, there's really not that much to know. Like, I think people would probably like it if I was slightly more interesting. But I really, like, have a small group of friends and my family is very close. And I watch Netflix and take selfies with my dog. And, yeah, God, what else? And I read books. So there's not that much for people to know, unfortunately. It's obviously nice. Like, I'm hoping as much of my private life can stay private. We shall see.
Entscheidender Satz ganz zum Schluss, ne? Ich hoffe, dass doch der Großteil meines Privatlebens auch privat bleiben kann, aber das werden wir sehen. Und vorher sagt sie ja, dass ihr Leben eigentlich gar nicht weiter interessant ist, also klassische Tiefstapelei und ja, sie liest halt gerne und guckt Serien und so, aber ansonsten wäre sie wirklich kein interessanter Mensch. Wie gesagt, Paparazzi sehen das oftmals anders, wer oder was interessant ist und wer und was nicht. Daisy Ridley würde ich definitiv wünschen, dass sie diesen Spagat schafft zwischen eventuell jetzt Star werden, vielleicht sogar Superstar werden und so cool auf dem Boden zu bleiben, weil das Treffen mit ihr großen Spaß gemacht hat. Vor allem, als sie dann auch noch ihre Deutschkenntnisse unter Beweis gestellt hat.
Möge die Macht mit dir sein.
Es wäre wohl der einzige deutsche Satz, den sie könnte, aber sehr, sehr charmant. Also Daisy Ridley werden wir sehen, spätestens in 2 Jahren wieder, wenn Episode 8 kommt. Weitere 2 Jahre später, 2019, kommt dann Episode 9. So ist der aktuelle Star Wars Drehplan. Aber ich denke, auch vorher werden wir Daisy Ridley in dem einen oder anderen Film wiedersehen können. Seit Donnerstag ist sie erstmal im Kino in Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Wer ihn von euch noch nicht gesehen hat, ich kann mich nur wiederholen. Es lohnt sich, sich das Ding anzugucken. Ich habe ihn in 3D gesehen, auch das macht Spaß. Ist aber eure Entscheidung, 3D oder 2D, ist ja auch ein bisschen Philosophie. In dem Fall fand ich 3D wirklich ganz cool und für mich definitiv eine gelungene Fortsetzung dieser legendären Saga. Das heißt, hier kommen die Filmnews der Woche.
Die Radio Wissen.
Filmnews.
Star Wars Rekorde am laufenden Band. Bitte sehr, ihr Sternkrieger-Nerds, hier habt ihr es schwarz auf weiß. Also zumindest auf meinem Zettel hier steht es schwarz auf weiß. Star Wars 7, das Erwachen der Macht, hat den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten hingelegt. Sowohl in den USA als auch hier bei uns in Deutschland. In Amerika ist er der erste Film, der über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Und zwar an nur einem einzigen Tag. Weltweit sind es nach dem ersten Wochenende schon über 500 Millionen. Nächster Rekord. Und in China ist Star Wars 7 noch nicht einmal angelaufen. In Deutschland waren zum Startwochenende 2,15 Millionen Menschen im Kino. Mehr als in fucking Goethe 2. Genau, weiterer Rekord. Harrison Rekord, Verzeihung, Ford hat für seine Nebenrolle im Film die Rekordsumme von ca. 15 Millionen Dollar Gehalt kassiert. Hinzu kommen werden mehrere Millionen an Gewinnbeteiligung. Umgerechnet wird Ford am Ende vermutlich über 1 Million Dollar pro Filmminute verdient haben. Ja, die Macht ist erwacht. Der große Knall in Sachen Big Bang Theory. Die erfolgreichste Sitcom der Welt heißt The Big Bang Theory und handelt von den Nerds Sheldon, Leonard, Howard und Raj und ihrer Freundin und Nachbarin Penny. Eine Serie, die seit Jahren weiter und weiter und tja, bald nicht mehr weitergeht. Während nämlich jetzt gerade in den USA die aktuell 9. Staffel der Mega-Erfolgsserie läuft, hat deren Chefautor gesagt, dass nach der bereits bestätigten 10. Staffel auch Schluss sein kann. Im Interview mit dem Magazin Hollywood Reporter sagte Steve Molaro, die Realität ist, die 10. Staffel könnte vielleicht der Endpunkt sein. Die wahre Antwort ist aber, ich weiß es jetzt nicht. Und alles, was ich tun kann, ist von Episode zu gehen und jede so gut zu machen, wie es nur geht. Damit ist ein Ende der Urknalltheorie noch nicht beschlossen, aber erstmal ausgesprochen. Eine Stunde Film, beliebtestes und erfolgreichstes Kino- und Serienmagazin der Welt. Hier noch eine Meldung in eigener Sache, die uns natürlich sehr freut. Unsere Sendung, Eine Stunde Film, ist von ihren Hörern als beliebtestes und erfolgreichstes Kino- und Serienmagazin der Welt ausgezeichnet worden. Auch in 2015 wieder. Die Hörer wurden gebeten, abzustimmen und hatten die Wahl zwischen sämtlichen Kino- und Serienmagazinen bei D-Radio Wissen. Mit der überragenden Mehrheit von 100% entschieden sich die Hörer nach langer Bedenkzeit schließlich notgedrungen und mit einem relativ gequälten Gesichtsausdruck für Eine Stunde Film. Also, geht doch. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen euch ein paar schöne Weihnachtsfeiertage mit vielen schönen Filmen und Serien unterm Baum oder im Streamingdienst. Guckt nicht zu viel, geht zwischendurch mal duschen und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Genau gegenüber zieht jemand ein?
Hey Leute, seht mal, da zieht ein neues Kind ein!
Großer Bruder, reiß dich mal zusammen!
Jetzt mach schon, geh mir auf den Weg!
Hey Leute, seht ihr schon was? Wer ist das?
Oh, ich glaube, ich sehe ein Klavier. Ich hoffe, er liebt Beethoven.
Beethoven, Schmethoven.
Vielleicht wird er ja meine natürliche Schönheit zu schätzen wissen.
Wen interessiert das?
Ich hoffe, er ist aufgeschlossen gegenüber dem großen Kürbis.
Ich glaube, die haben einen Toaster.
In der Straße der Peanuts ist die Hölle los, denn gegenüber, und zwar direkt gegenüber von Charlie Brown, steht ein Umzugswagen vor der Tür. Eine neue Familie und damit auch ein neues Kind zieht ein. Alle Peanuts sind sehr aufgeregt, am allermeisten natürlich Charlie Brown, der sich die Sache mal aus der Nähe angucken will, während sich der Rest der Peanuts aus nachvollziehbaren Gründen ein bisschen im Hintergrund hält.
Es kommt nicht oft vor, dass man die Chance auf einen absoluten Neuanfang bekommt. Dieses Mal wird alles anders.
Charlie Brown, der ewige Tollpatsch, versaut es auch dieses Mal wieder oder vielleicht nicht? Das ist die große Frage im neuen Peanuts-Film in 3D im Kino. Wir haben in den letzten Jahren einiges an Kultcomics in 3D, ich sage mal vorsichtig, ertragen müssen. Dinge, die vielleicht gut gemeint waren, aber gut gemeint, wisst ihr selber, ist oftmals eher so das Gegenteil von gut geworden. Ich erinnere nur 2011 an Tim und Struppi in 3D. Die Original-Comics hatten einen, weiß ich nicht, jahrzehntelangen Ruf als wirklicher Kult schon auf dem Buckel, als das Ding in 3D in die Kinos kam. Und es sah alles doch ein bisschen sehr rund und ein bisschen sehr aufgeblasen aus. Ähnlich war es 2012 dann auch bei Asterix, dem letzten Asterix-Animationsfilm, der ins Kino gekommen ist in 3D. Asterix und Obelix mit so wirklich luftballonrunden Knollennasen im Gesicht. Ja, das war nicht mehr so ganz der Charme des Originals. Und so hatten natürlich auch viele Peanuts-Fans jetzt große Angst, als die legendären Peanuts von Zeichner Charles M. Schulz in 3D ins Kino kommen sollten. Ich darf das direkt vorwegnehmen. Es ist wirklich großartig geworden. Was wir hier sehen, ist genau dieser Charme, den Charles M. Schulz damals gezeichnet hat. Einfach nur zweidimensional und ja auch in Schwarz-Weiß. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die einfach beibehalten werden sollten. Zum Beispiel diese aufgemalte Kringellocke, die Charlie Brown ja als Haar auf der Stirn hat. Oder ihr kennt das, wenn Snoopy beispielsweise den Kopf zur Seite dreht, dass dann beide Augen im Gesicht nebeneinander auf der Seite des Gesichts sind. Oder die klassischen Peanuts-Augenringe, also wenn jemand sich erschreckt von den Peanuts, dass dann die Augen, ja, sind es die Augenbrauen, sind es Augenringe? Die Experten wissen es vielleicht, aber ihr wisst, dass diese Dinger dann so neben die Augen rutschen. Ja? Und all diese Dinge sind wirklich beibehalten worden in dieser 3D-Version. Man hat sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht, hat das gesamte Team von den Original-Peanuts-Comics dazugeholt. Die Witwe von Zeichner Charles M. Schulz war auch als Produzentin bei diesem Film mit dabei, weil man es unbedingt hinkriegen wollte, die Peanuts auch in 3D genau so aussehen zu lassen, wie es damals in den Comics oder auch in den paar Comic-Filmen, die es gegeben hat, der Fall war. Ganz interessantes Projekt und ich freue mich, dass wir gleich einen Gast bei uns haben, nämlich eine Frau, die hauptverantwortlich dafür ist, dass die Peanuts in 3D jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Sabine Heller heißt sie, 30 Jahre alt, ist Deutsch-Amerikanerin, lebt seit Jahren in Hollywood und sie war Head of Character Design bei den Peanuts, also dafür verantwortlich, dass die eben in 3D auch noch so aussehen wie im Original. Und nicht wie irgendwas in 3D aufgeblasenes, was mit dem Original am Ende nichts mehr gemeinsam hat. Sabine Heller und ihr Team von Animationsfilmdesignern hatten wirklich eine Menge zu tun. Mehrere Jahre Arbeit stecken drin und dabei haben die Leute echt Erfahrung. Sie und ihr Team haben unter anderem schon die Papageienfilme Rio auf die Leinwand gebracht und auch die Ice Age Filme. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen blutigen Anfängern. Und trotzdem, als wir uns getroffen haben, hat sie erstmal klar gemacht, dass sie hier wirklich von einem ganz anderen designtechnischen Problem gestanden haben.
Ja, es war wirklich eine ganz andere Herausforderung und es wurde am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt, weil wir hatten das Design ja schon fertig, also weil Charles Schulz hat uns ja quasi alles angeliefert und dann im Prinzip war eigentlich so die erste Idee, oh, wir haben das Design schon fertig, jetzt geht's eh schnell. Aber das hat nicht ganz so geklappt, weil wir von Anfang an war uns halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir so nah am Comicstrip bleiben wie möglich. Und wir haben das dann auch wirklich durch alles durchgezogen. Und wir haben halt festgestellt, dass Charles Schulz hat halt das mit der Hand gezeichnet. Und da war halt kein gerader Strich, da war halt kein perfekter Kreis. Und das ist aber halt das, was im Computer halt am einfachsten geht. Alles, was super gerade und perfekt ist, ist halt für den Computer einfacher. Das heißt, wir mussten eigentlich bestimmte Sachen lösen und bestimmte so Sachen ja, neu entwickeln, dass es halt nicht ganz perfekt ist.
Charles M. Schulz hat die Peanuts nie genau frontal von vorne gezeichnet, sondern immer so ein bisschen im Halbprofil. Was für ein Problem bringt das mit sich für die Umsetzung im Film?
Es ist wirklich interessant, weil normalerweise findet man einfach ein 3D-Modell, was dann für alles funktioniert. Leider hat es bei DARP nicht so gut funktioniert, weil was Charles Schulz wirklich gemacht hat, ist, dass teilweise von einem Profil zu einem Halbprofil dann tatsächlich bestimmte Teile im Gesicht rumgeschoben hat, wie zum Beispiel die Ohren und die Nase und die Augen waren anders, sogar die Haare waren komplett so anders, dass man da nicht einfach irgendwie so ein Hybrid-3D-Modell schaffen konnte, sondern wir haben uns wirklich dazu dann entschlossen, um wirklich so nah wie möglich daran zu bleiben, was er gemacht hat, und die komplette Silhouette genau so zu treffen, dass wir wirklich alle 6 verschiedenen Einstellungen in gewisser Hinsicht machen mussten, und zwar einzeln. Das heißt, wir hinter der Kulisse schieben wir quasi die Ohren rum und wir schieben die Nase rum, was wir ja nicht wirklich machen können und was auch sehr schwer zu tun ist im Computer.
Ja, genau. Wir haben es dann gesehen, teilweise, wenn man es ein bisschen verlangsamt, dann sieht man fast so ein bisschen wie in einem Daumenkino von früher noch. Ja. Und wenn es dann schnell läuft, dann ist dieser Effekt, dieser verwischende Effekt natürlich mit einmal da. Ich habe mich gefragt, gab es einige Figuren, bei denen das schwieriger war als bei anderen? Oder ist es so, wenn man einmal den Dreh raus hat, kann man es für alles anwenden?
Ja, ich würde generell sagen ja, weil wir haben tatsächlich mit einem Charakter angefangen, und das war Charlie Brown. Und wir haben kein anderes Kind angefangen, bevor wir Charlie Brown fertig hatten. Das war von der Management-Seite relativ schwierig, weil natürlich, wenn man sich quasi nur auf einen konzentriert für 1,5 Jahre, dann wird man natürlich so ein bisschen nervös, weil wir haben ja noch die ganzen anderen Kinder fertig zu machen. Aber tatsächlich, ihn so komplett fertig zu machen und das rauszufinden, was wieder der Look quasi funktioniert und auch die Technik darunter und wie es animiert wird, das war dann schon bei ihm dann rauszufinden. Und Snoopy und Woodstock, die beiden sind ein bisschen anders, benutzen aber auch viele Techniken, die wir bei den Kindern benutzt haben. Und die teilen sich auch bestimmte Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, dass sie beide so eine Art so Fell halt haben oder Federn. Das hatten wir bei den Kindern Gott sei Dank nicht ganz.
Ja, die hatten nicht so viel Fell und Federn.
Nein, nicht so viel Fell und Federn.
Seit wir Animationsfilme haben, lernen wir auch immer wieder neue Begriffe kennen. Mhm. Einer davon ist Rigging.
Ja.
Und du bist nun wirklich genau Fachfrau dafür. Vielleicht kannst du das einfach mal erklären, dass Menschen einen weiteren Begriff aus der Welt des Animationsfilms verstehen können.
Ja, das ist lustig, weil es wirklich nicht so einfach zu erklären ist, obwohl ich das jetzt mal versuche. Und zwar, wenn wir zum Beispiel an eine Marionette denken, dann hat man zuerst so Einzelteile, wie zum Beispiel, wenn es aus Holz ist. Man hat einen Holzkopf, man hat einen Holzhand, einen Holzarm. Aber am Anfang sind die alle separat, weil irgendwer hat die ja geschnitzt und die sind einfach separat. Und dann, das ist im Prinzip, was der Modellierer macht. Und der Rigger ist im Prinzip derjenige, der die Sachen alle verbindet und quasi die Gelenke einbaut und aber auch die Fäden reinmacht, dass wenn dann der Animator hinkommt, der im Prinzip nur den Faden ziehen muss, nur ist ein bisschen zu vereinfacht gesagt, aber den Faden zieht und dann quasi schon bestimmte Sachen automatisch mitgehen, wie zum Beispiel die Schulter und der Ellbogen. Und das sind aber nicht nur die Sachen, die er macht, sondern auch Gesichtsausdrücke, bestimmt zum Beispiel ein Gesicht, also ein Lächeln, das wird dann auch modelliert und das macht auch der Rigger. Und im Prinzip ist es so eine Anatomie, die man quasi machen muss, und es ist wirklich beides. Es ist kreativ, weil man muss modellieren und wirklich wie in so einer gewissen Art schnitzen oder eine Skulptur machen, aber auf der anderen Seite ist auch viel Programmierung mit dabei, weil man das ja automatisieren muss.
Ja. Wir kennen das von Rio und wir kennen das von Ice Age. Wenn einmal der erste Teil von etwas geschaffen ist, wenn neue Figuren zum ersten Mal erfunden sind, dann ist es relativ einfach, sie wieder einzusetzen. Jetzt habt ihr euch so viel Arbeit gemacht mit den Peanuts und habt so einen guten Job gemacht. Da liegt die Vermutung nahe, dass es mit den Peanuts auch ab jetzt in Sachen 3D und Animation doch weitergehen muss.
Also ich will jetzt mich da noch nicht genau drüber äußern, aber ich hoffe mal, dass der Film ein Erfolg wird. Und wenn er ein Erfolg wird, warum nicht? Ich glaube, man will ja meistens dann auch mehr sehen. Also ich glaube, das ist bei den Ice Age Filmen auch so, man will einfach mehr sehen. Und aber eine Sache auch zum Beispiel bei Rio 1 und 2, da haben wir tatsächlich die Charakter alle nochmal neu gemacht, weil das ist nämlich auch so eine Sache, die Technik entwickelt sich ja weiter. Und wir müssen damit Ausstand halten. Und das heißt, teilweise, wenn da mehrere Jahre dazwischen liegen, bei Computern, die Technik entwickelt sich schnell. Das heißt, wir müssen teilweise das nochmal neu machen. Und dann spart man dann doch nicht ganz so viel, wie man gerne sparen würde.
Erstmal habt ihr hier einen fantastischen Job gemacht. Wir freuen uns auf den hier, dass der erstmal jetzt rauskommt.
Dankeschön.
Sabine Heller, vielen Dank.
Vielen Dank.
War interessant, da mal hinter die Kulissen zu gucken. Peanuts, ab morgen schon im Kino. Könnt ihr euch noch erinnern, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit hier mit Fresh Torge gesprochen haben, diesem YouTuber, der sich gedacht hat, ey, warum eigentlich immer nur YouTube? Wir könnten doch einfach auch mal einen Kinofilm zusammen machen. Ja, gesagt, getan. Der Film hieß Kartoffelsalat und Anna Wollner war damals der festen Überzeugung, sie hätte den schlechtesten Film des Jahres gesehen. Da hatte sie aber noch nicht mit den Lochis gerechnet, den 16-jährigen YouTubern aus Hessen, denn die sind jetzt ab Donnerstag mit Bruder vor Luda im Kino und so kurz vor Jahresende kommt dann wohl vielleicht doch noch wirklich der aller schlechteste Film ins Kino. Weil Anna aber tapfer ist, ist sie reingegangen und hat die Lochis getroffen für uns.
Ja, wir sind Heiko und Roman Lochmann, die Lochis. Wir sind auf YouTube ziemlich bekannt, also haben da 1,5 Millionen Abonnenten, so etwas mehr, 1,6 Millionen glaube ich. Und wir machen viel Unterhaltung, also auch Comedy, auch viel Musik. Schon früher haben wir sehr viel Musik gemacht und jetzt halt auch einen Film.
Und der heißt Bruder vor Luda. Und die Lochis spielen, naja, um ehrlich zu sein, sich selbst. Zwei YouTuber auf dem Weg nach ganz oben, die nicht gefeit sind vor falschen Fans.
Okay, Mädels, wir brauchen jetzt echt einen Plan.
Wie? Der soll sich verlieben?
In dich? Da brauchst du einen tiefen Ausschnitt.
Oder so einen ganz kurzen Rock.
Kannst du ein Fuck-Me-Kleid haben?
Seht immer.
Hä, kenn ich gar nicht diese Marke.
Aber nimm doch meine, ich bin größer als du, Stiefel. Dann wirkst du wie was Besseres als er.
Mädels, die kriegen sicher andauernd Pornobilder von irgendwelchen Schlampen geschickt. Da muss man anders ran.
Ja, der Film ist genauso hysterisch, wie es hier klingt. Heiko verfällt einer Fame-Bitch, einem Mädel, das nur auf den Ruhm aus ist, den es an seiner Seite eventuell gibt. Um den zu bekommen, verfrachtet sie ihre Schwester in den Rollstuhl, verpasst ihr das Attribut behindert, hofft auf Heikos Mitleid und die Karriere an seiner Seite. Heiko, von der Liebe geblendet, steigt voll drauf ein.
Was soll das bitte werden?
Ein Duett! Unsere weiblichen Fans werden ausrasten.
Heiko, bitte, in einer Woche ist das Konzert. Wir müssen uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren.
Brüderchen, ich will dich doch nur ein bisschen entlasten. Ich meine, bei deinem Lampenfieber, es ist ja nicht so, als wärst du raus bei den Lochis. Du bist immer noch wahnsinnig wichtig für das Projekt. Wir brauchen dich. Für Kamera und Schnitt.
Das Prinzip der Fame-Bitch, den roten Faden des Films, haben die Lochis natürlich aus ihrem eigenen Leben entlehnt.
Damit werden wir öfter konfrontiert, mit so Fame-Bitches. Seien es jetzt Jungs, die irgendwie einen auf besten Freund machen und letztendlich wollen die halt irgendwie trotzdem nicht mit dir befreundet sein, sondern eigentlich nur irgendwie dein Fame oder was weiß ich irgendwie. Und bei Frauen gibt es natürlich auch, wenn man so merkt, okay, die will irgendwie nur auf dein Fame aus.
Aber wir merken das mittlerweile. Also mittlerweile, ich meine, wir machen es ja schon länger und wir wurden jetzt so oft schon mit konfrontiert, auch wenn es, also kommt eigentlich jeden Tag vor.
Die Zielgruppe ist voll involviert in den Film. Das finale Konzert, der Höhepunkt des Films, wurde tatsächlich bei einem Konzert der Lochis gedreht. Ihr Anspruch, maximale Authentizität.
Wir wollen es authentisch halten und deswegen spielen wir es ja unter anderem auch selbst. Im Grunde genommen, wir haben schon Rollen so, ne? Also wir sind jetzt nicht im Film genauso wie in Wirklichkeit, aber wir spielen es ja selbst, Heiko, Roman, nochmal die Lochis. Einfach, weil es authentisch wirkt und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute es auch abkaufen.
Authentisch wirkt es, vor allem was das Schauspieltalent der Lochis angeht, denn das tendiert gen Null. Bruder vor Luda ist ein Film, der auf ganzer Linie einfach nur wehtut. Nach jeder Einstellung hat man das Gefühl, die Lochis würden Bestätigung beim Regisseur suchen, also bei sich selbst. Denn wie es sich für echte Selfmade-Man gehört, haben die ja selber übernommen.
Weil, also ich meine, der ganze Dreh war für uns ein Riesenerfolg, oder generell das ganze Projekt, auch vorm Dreh schon, die ganze Vorbereitung, war eine Riesenerfahrung für uns. Mhm. Vor der Kamera, hinter der Kamera, es war einfach voll groß, alles voll viel. Und es ist halt jetzt nicht so YouTube, wo man mit 2-3 Leuten irgendwie immer was drehen, so im kleinen Team, wenn überhaupt. Und es war eine neue Erfahrung, eine riesengroße Erfahrung. Es hat halt auch
mega viel Spaß gemacht.
Naja, hatten wenigstens zwei Leute Spaß. Kartoffelsalat konnte man ja wenigstens noch unter Trash verbuchen. Aber Bruder vor Luder ist eine Aneinanderreihung von peinlichen Pubertätswitzen und Schulkomödienklischees. Anders gesagt, der Film bekommt das Label unter keinen Umständen angucken.
Das war uns wichtig auch mal zu sagen, dass nämlich allein die Tatsache, 1,5 Millionen YouTube-Follower irgendwie zu haben, noch nicht wirklich aussagekräftig dafür ist, ob man irgendwie Talent fürs Schauspielen hat oder dafür einen Film zu machen. An dieser Stelle, wie gesagt, großen Dank an Anna Wollner, die mir die Arbeit abgenommen hat, sich mit diesem Thema näher auseinanderzusetzen. Das war's für heute mit Eine Stunde Film. Ich wünsche euch zauberhafte Feiertage. Habt ein schönes Weihnachten vor euch. Wir hören uns natürlich auch zwischen den Jahren wieder. Nächsten Dienstag am 29. machen wir dann mal einen kleinen Ausblick auf das Kinojahr und Serienjahr 2016, was uns nächstes Jahr erwartet. Für heute sag ich Tschüss, Tom Westholt ist raus. Bedanke mich fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Habt tolle Weihnachten.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.